Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Über diesen Karfreitag steht ein Vers aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 3. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr liebt er uns. Und an das denken wir heute am Karfreitag und das feiern wir auch, dass wir einen Gott haben, der uns liebt. Ich freue mich, dass der Kirchenchor diesen Gottesdienst mitgestaltet und uns etwas zusingt von dem, wie sehr wir geliebt sind. Wir sprechen jetzt miteinander Worte aus Psalm 22, das ist die Nummer 709. Und wir werden nach diesem Psalm das Er sei dem Vater heute weglassen, am Karfreitag, als Zeichen dafür, dass wir daran denken, dass unser Gott in den Tod ging. Wir sprechen Psalm 22 im Wechsel. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.
Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels.
Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, eilst du ihnen heraus.
Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile mir zu helfen. Und wir beten weiter. Herr Jesus Christus, heute Morgen denken wir daran, dass du in diese Welt gekommen bist und deinen Weg bis ans Kreuz gegangen bist. Und wir stehen vor diesem Geheimnis deines Kreuzes. Du bist ins Leiden gegangen und bist gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen. Wir staunen über diese große Liebe und wir können sie vielleicht gar nicht so richtig verstehen. Mach uns jetzt still und öffne unser Herz, dass wir auf dich hören. Sprich du heute Morgen unser Herz an. Du weißt, wie es uns heute Morgen geht und was wir mitbringen an Gedanken in diesen Gottesdienst und Gefühlen. Lass es uns erleben heute Morgen, dass du da bist. Und dass du uns ganz genau kennst und lass es uns spüren, wie geliebt wir sind. In der Stille sagen wir dir, was wir auf dem Herzen haben. Wir beten miteinander und füreinander in der Stille.
Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, wir hören den Chor.
Thank you. Wir hören auf die Schriftlesung aus Jesaja 53, die Verse 4 bis 12. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Schäfer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm ein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten.
Ich grüße dich am Kreuzerstamm.
An diesem Karfreitagmorgen wollen wir miteinander unseren Glauben bekennen und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Wir stimmen ein in das Lied Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Liebe Gemeinde, als Predigtext heute hören wir auf die Erzählung von der Kreuzigung, wie sie uns das Johannesevangelium berichtet. Es liegen auch so Textzettel aus, wenn Sie mitlesen wollen, aus dem Johannesevangelium Kapitel 19. Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt, haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter, und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig, steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, warum musste Jesus sterben? Das ist die Frage, finde ich, die zwischen den Zeilen dieses Textes steht. Warum musste Jesus sterben? War Jesus einer, der eben gescheitert war mit seiner Idee vom Friedenreich Gottes? So hat es der große Theologe und Urwaldarzt Albert Schweitzer gedacht. Jesus ist ein Gescheiterter. Am Ende ist er am Boden, sein Lebenswerk ist eben gescheitert. Wenn wir die Personen fragen würden, die damals dabei waren in Jerusalem, wenn wir fragen würden, warum musste Jesus sterben, was würden sie uns wohl antworten? Da ist dieser Römer Pilatus. Die Kreuzigung selber erlebt hat er gewiss nicht. Er war in seinem Palast, als Jesus stirbt. Diesen Anblick eines Gekreuzigten, den hat er sich erspart. Wenn wir ihn fragen würden, vielleicht würde er dann sagen, Jesus musste sterben, um den Frieden zu wahren. Viel zu gefährlich, wenn einer sagt, ich bin der König von Israel, wenn das einen Aufstand gibt. Vielleicht würde Pilatus auch zugeben und sagen, ja, gefährlich war Jesus nicht. Aber was kümmert mich schon einer mehr oder weniger, der stirbt und gekreuzigt wird? Es wird eben viel gestorben in diesen Tagen. Und das war damals in Israel wirklich so. Wenn wir die jüdischen Priester fragen würden, diesen Theologen, die Jesus an Pilatus ausgeliefert haben, was würden die antworten, warum musste Jesus sterben? Vielleicht würden sie sagen, Jesus musste sterben, weil jeder Gotteslästerer sterben muss. Und Jesus hat behauptet, von Gott zu kommen, der Sohn Gottes zu sein. Und das nimmt Gott die Ehre. Nur Gott ist König in Israel und sein Retter, sein Messias. Und deshalb war es unsere Pflicht, diesen Jesus auszuschalten. Und unter dem Kreuz von Jesus stehen diese Frauen. Vielleicht stehen sie tränenüberströmt da. Oder vielleicht haben sie schon längst keine Tränen mehr, die sie weinen können, weil sie schon alle geweint hatten. Wenn wir sie fragen würden, vielleicht würden sie mit tränenerstickter Stimme sagen, wir hatten an ihn geglaubt. Wir haben gedacht, er kommt von Gott. Warum? Warum hat Gott es zugelassen? Jetzt ist alles zerstört, was unserem Leben Sinn gegeben hat. Warum musste Jesus sterben? Das ist die Frage, die zwischen den Zeilen steht. Und mir kommt so vor, als ob dieser Evangelist Johannes, der das aufgeschrieben hat, mir kommt so vor, als ob er über diese Szene ein Wort schreibt, womit er seine Antwort gibt auf diese Frage, warum musste Jesus sterben? Damit, schreibt er. Auf dieses eine Wort kommt es ihm wohl an, damit die Schrift erfüllt wird. So heißt es in diesem Bibeltext, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wird, mich dürstet. Und nochmal einige Sätze vorher schreibt dieser Johannes, so sollte die Schrift erfüllt werden, als die Soldaten die Kleider von Jesus nicht geteilt haben. Also Johannes sagt, dass alles geschieht, damit sich Gottes Plan erfüllt. Der Tod von Jesus ist also nicht nur das Sterben eines gescheiterten Religionsstifters. Und hier wird auch nicht ein Gotteslästerer unschädlich gemacht, sondern hier ist Gott selber auf dem Plan. Es hat einen tiefen Sinn, dass Jesus stirbt. Damit erfüllt sich, was das Alte Testament gesagt hat. Das ist gemeint mit diesem Wort, die Schrift. Es erfüllt sich Gottes Plan. Aber die Frage bleibt doch trotzdem, oder? Warum musste Jesus sterben? Wenn der Tod von Jesus der Plan Gottes ist und kein Missgeschick der Weltgeschichte, warum braucht es diesen Tod? Wenn wir in der Jungschar, in der Kinderstunde oder jetzt drüben in der Kinderkirche die Kinder fragen würden, warum musste Jesus sterben? Dann würde sicher mindestens eines der Kinder den Finger heben, die sich gut auskennen und sagen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er ist für uns gestorben. Aber die Frage bleibt trotzdem, oder? Warum braucht es diesen Tod von Jesus? Ist Gott ein Sadist, einer, der Blut sehen muss? In einer Talkshow vor kurzem im Fernsehen, da hat ein atheistischer Journalist über die Passionslieder im Gesangbuch gelästert. Da hat er gesagt, das kann man heute doch niemand mehr zumuten. O Haupt voll Blut und Wunden, herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Und wir stehen hier wohl am Geheimnis des Kreuzes von Jesus. Hier geht's darum, ob das Zeichen dieses Kreuzes zu Recht das Zeichen von Christen ist oder ob man am besten sagen soll, das tun wir weg, weil es gar nicht mehr zu uns passt. Und dieses Kreuz von Jesus ist immer umstritten. Vor kurzem gab es eine Delegation von katholischen Bischöfen und einem evangelischen Bischof aus Deutschland, dem Ratsvorsitzenden der EKD, nach Israel. Und man hat ein Bild in der Zeitung gesehen, vielleicht haben Sie es auch gesehen, da standen diese Herren auf dem Tempelberg und alle waren da, nur eins fehlte, nämlich das Kreuz, das diese Bischöfe sonst um den Hals trugen. Das fehlte beim EKD-Ratsvorsitzenden und beim katholischen Bischof. Und man mag jetzt zu Recht darüber streiten, ob das vielleicht richtig war, das Kreuz abzunehmen, weil es für die muslimischen Besitzer des Tempelberges so anstößig war. Aber eins wird deutlich, das Kreuz ist immer ein Skandal. Da gibt's immer Ärger, weil das doch nicht zusammenpasst, der allmächtige Gott und dieses Kreuz, das Hinrichtungswerkzeug. Da steht doch die Frage immer im Hintergrund, warum musste Jesus sterben? Wie passen dieser Gott und ein Marterinstrument zusammen, wo man Verbrecher damals hingerichtet hat? Warum musste Jesus sterben? Manchmal wird gesagt, Gott braucht ein Opfer, damit er Sünden vergeben kann. So als ob der Tod von Jesus den zornigen Gott besänftigt. Wir kennen das ja aus dem Leben, oder? Wenn wir jemand verletzt haben, jemand beleidigt haben, der ist wütend auf uns, dann tut man alles manchmal, um den gnädig zu stimmen, damit er wieder gut ist. Manchmal verwendet man ein Geschenk und wahrscheinlich ist mancher Blumenstrauß, den ein Mann seiner Frau heimbringt, sowas wie so ein Versöhnungsgeschenk, wenn er zu lang gearbeitet hat oder wenn er mal wieder den Hochzeitstag vergessen hat, dann kommen halt die Blumen zum Einsatz, damit der Zorn seiner Frau wieder verraucht. Kann ja auch andersrum sein, dass die Frauen ihren Männern was schenken. Aber sie kennen das, dass man was tut, damit der andere wieder gnädig ist. Ist Gott jetzt einer, den wir besänftigen müssen? Dem man sozusagen als Geschenk dieses Opfer von Jesus reicht, damit er nicht mehr sauer ist? Nein. Das ist eine durch und durch heidnische Vorstellung. So war es damals bei den Völkern rings um Israel, als Jesus gekreuzigt wurde. Da hat man gedacht, man muss die Götter gnädig stimmen. Man muss ihnen Geschenke geben, damit es nicht mehr blitzt, damit es kein Gewitter mehr gibt. Aber der Gott Israels, der Gott, von dem Jesus gesprochen hat, der ist anders. Nicht Gott muss versöhnt werden. Nicht Gott ist zornig und beleidigt und braucht dann ein blutiges Opfer, dass er wieder gnädig ist. Nein, aber es hat wohl diesen Tod von Jesus gebraucht, um Gottes Plan zu erfüllen. Und das Johannesevangelium erzählt immer wieder von diesem Plan Gottes mit uns Menschen. Beinahe ganz am Anfang kommt schon ein Satz zum Ausdruck, den ich am Anfang des Gottesdienstes zitiert habe. Ein Satz aus Johannes 3, Vers 16, da kommt das große Damit Gottes zum Ausdruck. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Merken wir, die Liebe steht am Anfang. Die Liebe muss nicht erst geweckt werden oder Gott muss gnädig gestimmt werden. Wir müssen uns diese Liebe nicht verdienen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das gilt auch uns. So sehr hat er uns geliebt. Merken wir, das steht schon immer über unserem Leben. Geliebt, bedingungslos, ohne jede Einschränkung geliebt. Einfach weil Gott uns lieb hat. Das Geheimnis des Schöpfers, warum er uns so gern hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, uns alle, heißt es da, dass er seinen einzigen Sohn gab, ans Kreuz hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Kreuz von Jesus muss also nicht Gott gnädig stimmen, sondern umgekehrt. Das Kreuz von Jesus ist das Zeichen dafür, wie sehr Gott uns liebt. Dass er seinen Sohn hergibt ans Kreuz, das ist ein Zeichen seiner Liebe und darum gibt's Hoffnung für unser Leben. Warum musste Jesus sterben? Ich denke an das Bild eines Grundschülers. Vor Ostern haben wir in der Grundschule in Oberiflingen, erste und zweite Klasse, über die Kreuzigung gesprochen. Und dann haben die Kinder in ihr Heft Bilder gemalt. Vielleicht kennen Sie das selber noch, so aus der Grundschulzeit, vor allem die Jüngeren, die Schüler hier, das muss man in Rallye in der Grundschule oft machen, ein Bild malen. Für die Jungs manchmal nicht so toll, aber da kam einer der Jungs zu mir. Weil das ist immer so, wenn die ihr Bild fertig haben, dann zeigen die das voller Stolz und wollen, dass ich es lobe. Und ich lobe es natürlich immer, das ist klar, egal wie es aussieht. Aber da kam ein kleiner Junge und der hat mir sein Bild gezeigt und das hat mich sehr beeindruckt. Da war über dieser Kreuzigungsszene ein Herz zu sehen und durch das Herz ging ein Pfeil. Und dann hat er mir erklärt und hat gesagt, das hat er gemalt, weil das zeigen soll, Jesus liebt uns. Dafür steht das Herz. Und Jesus muss sterben. Deshalb der Pfeil, der durchs Herz geht und dieses Herz tötet. Mich hat dieses schlichte Bild des Buben sehr bewegt, weil es für mich eine Antwort auf diese Frage gibt, warum musste Jesus sterben? Unendlich geliebt sind wir von Gott. Sein Herz schlägt für uns, für jeden von uns. Und doch geht durch Gottes Herz ein Pfeil. Und für mich zeigt dieses durchbohrte Herz zwei Dinge. Das eine, Gott trifft es, wenn die, die er lieb hat, einander wehtun und einander das Leben schwer machen. Es trifft ihn, wenn wir einander verletzen. Und es trifft ihn, wenn wir ihm nicht vertrauen. Und das ist es, was die Bibel mit Sünde meint, dass unser Leben nicht zu diesem Gott passt. Und das trifft ihn, weil es ihn nicht kalt lässt. Alle Lieblosigkeit unseres Lebens, aller Hass, alle Unversöhnlichkeit, all das trifft diesen Gott, weil es ihm etwas ausmacht. Was wir einander antun und aneinander versäumen, das trifft ihn, wie so ein Pfeil, der ihn durchs Herz geht. Und wir kennen das ja auch, gell? Wenn uns Menschen wichtig sind, dann trifft's uns, was man denen antut. Weil ich meine Kinder lieb hab, darum trifft's mich, wenn jemand ihnen wehtut. Und weil ich meine Frau gern hab, darum trifft's mich, wenn jemand schlecht über sie redet. So ist es bei Gott auch. Es trifft ihn, was wir einander antun. Und dieses Bild des Schülers steht für mich dafür, wie sehr unsere Sünde Gott trifft und schmerzt. Und zugleich zeigt dieses Bild, was es heißt, dass Jesus für unsere Sünden stirbt. Das ist das Zweite, was mir bei diesem Bild deutlich wird. Unsere Sünde trifft Gott nicht nur, weil sie ihn schmerzt, sondern unsere Sünde trifft ihn, weil er am Kreuz unsere Sünde selber auf sich nimmt. Die Schuld unseres Lebensweges trifft ihn, weil Jesus am Kreuz unseren Lebensweg auf sich nimmt. Ein Geheimnis ist das, wie das geht, weil normalerweise nicht einer für den anderen einstehen kann. Bei Gott geht es wohl, dass er unseren Lebensweg auf sich nimmt. Alles, was war in unserem Leben und alles, was kommt. Jede einzelne Lieblosigkeit, jeden so dahingesagten Satz, alles, wo wir Gott nicht vertrauen, alles hat Jesus auf sich genommen. Und das ist die Sünde, der Pfeil, der sein Herz durchbohrt am Kreuz. Unsere Lebensschuld macht Gott zu seiner Sache. Gott hat uns das Leben geschenkt und die Bibel sagt, dass er uns mal danach fragen wird, was wir aus diesem Leben gemacht haben. Was sollen wir ihm denn dann antworten? Und Gott spricht sein Urteil über unser Leben, das eigentlich lautet, so wie du bist, passt du nicht zu mir, in alle Ewigkeit nicht. Aber Gott lässt uns nicht los. Das ist seine Liebe. Er will uns nicht einfach aufgeben, so wie Menschen, die einen anderen lieben, den niemals aufgeben. Gott spricht nicht einfach sein gerechtes Urteil über unser Leben, du passt nicht zu mir, sondern er kommt, um dieses Urteil selber zu tragen. Das ist Liebe. Ich habe vor kurzem ein Interview mit einem Vater gesehen, dessen beide Söhne zum IS nach Syrien gingen. Allen Kontakt haben sie abgebrochen. Und dieser Vater hat alles versucht, seine beiden Söhne zurückzubekommen. Ein Vermögen hat er dran gegeben, um sie zu retten. Liebe lässt den anderen nie los. Liebe gibt niemals auf. Und wenn das schon bei uns Menschen so ist, um wie viel mehr bei Gott, der uns über alles liebt. Warum musste Jesus jetzt sterben? Als Jesus stirbt, da stirbt eigentlich Gott selber. Weil Gott sich auf den Weg gemacht hat, uns zu retten. Das Urteil, das über unserem Leben steht, das trägt er selber am Kreuz. Unsere Schuld, das, was unser Leben zerstört und auffrisst, das schlechte Gewissen, das hat er getragen am Kreuz. Mich dürstet, ruft Jesus am Kreuz, so heißt es in diesem Text. Und dieser Durst, das war wohl mehr als das qualvolle Sterben in dieser sengenden Sonne Israels. Sondern hier spüren wir was vom Durst der Seele nach Gott. Jesus hält am Kreuz all das aus, was uns von Gott vom Leben trennt. Alles trägt er. Unser Urteil trägt er. Das, was Gott eigentlich über unser Leben sagt, dass er sagt, ihr passt nicht zu mir. Das hält er aus. Als Jesus am Kreuz hängt, da ist er getrennt von Gottes Gegenwart. Er, der von sich mal gesagt hat, so hat Jesus gesagt, wer Durst hat, kommt zu mir. Der hat jetzt Durst nach Leben, weil er nicht mehr mit seinem Vater im Himmel in eins ist. Hier spüren wir was von dem Geheimnis, dass Gott selber das Urteil trägt, das eigentlich über unserem Leben steht. Hier ist was zu spüren von diesem Pfeil, den wir immer wieder abschießen und der Gottes Herz dann trifft. Der Pfeil trifft ihn, damit in uns etwas heil werden kann. Mit unserem Verstand können wir dem nur nachspüren, was das wohl bedeutet, dass hier einer einsteht für uns und stirbt für uns. Bei diesem Kreuz von Jesus spüren wir beides. Wir spüren, wie ernst es um uns steht, dass Gott sein Urteil nicht einfach zurücknimmt. Und wir spüren zugleich, wie geliebt wir sind, über alles geliebt. Gott gibt sein Urteil über die Sünde nicht auf, dass sie nicht zu ihm passt. Und er gibt es nicht auf, weil Sünde immer Leben zerstört und Menschen ins Unglück stürzt. Und Gott gibt seine Liebe nicht auf. Beides hält er fest. Und es zerreißt sein Herz, dass er beides festhält, weil er unsere Sünde und unser Urteil in sich selber ausmacht. Das ist das Kreuz. Die Pfeile, die unser Leben eigentlich zerstören, die trägt er. Und Jesus stirbt, damit es Hoffnung gibt, und am Ende ruft er diesen Satz, es ist vollbracht. Wir stehen also heute Morgen vor diesem Kreuz und hören, es ist vollbracht. Und wir dürfen diese Worte, glaube ich, heute Morgen persönlich hören. So als ob Jesus uns anblickt und zu uns sagt, es ist vollbracht. Es ist alles geschehen, damit es Hoffnung gibt für dich. Es ist alles getan worden, dass du loskommst von deinem schlechten Gewissen. Es ist alles getan, damit du bis in alle Ewigkeit in Gottes Gegenwart leben kannst. Damit du keine Angst mehr haben musst vor dem Sterben. Es ist vollbracht, alles getan. Dieses Es ist vollbracht sagt uns, es ist nichts mehr übrig, was wir tun könnten. Wir müssen Gott nicht gnädig stimmen, nicht irgendetwas tun, damit er uns liebt. Gott hat in seiner Liebe zu uns schon alles getan. Uns bleibt nur eins, dass wir Antwort geben auf diese Liebe. Uns bleibt wohl nur, dass wir Jesus unser Leben anvertrauen und sagen, und ich danke dir für diese Liebe und ich möchte dir gehören. Warum musste Jesus sterben? Liebe Gemeinde, welche Antwort würden denn wir geben? Amen. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Jesus, wir stehen vor diesem Geheimnis deines Kreuzes und wir können nur ahnen und spüren, dass das ein Zeichen deiner Liebe ist. Du bist gekommen, um uns zu retten und du weißt, wo wir das bitter nötig haben, dass wir gerettet werden müssen, damit wir nicht untergehen. Komm du zu uns und berühre uns mit deiner Liebe. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, und wir singen ein Lied über diese Liebe Gottes zu uns aus dem Roten Liederbuch 922. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Wir feiern heute Abendmahl, weil im Abendmahl das deutlich und konkret und spürbar wird, dass Jesus uns seine Liebe schenkt. Wir feiern es heute mit Einzelkelchen und Traubensaft und Gemeinschaftskelch und Wein. Und Sie alle sind herzlich eingeladen, egal zu welcher Konfession Sie gehören. Vor Gott sind wir alle gleich und seine Liebe gilt allen, weil er sagt, also hat Gott die Welt geliebt. Deshalb herzliche Einladung an Sie alle. Jesus lädt uns ein an seinen Tisch. In den Gaben des Abendmahls ist er selber gegenwärtig. Wir haben Teil an dem Leben, das er am Kreuz gegeben hat. Wir empfangen Vergebung unserer Schuld, Frieden mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Jesus verbindet uns miteinander, egal wer wir sind, egal ob wir uns nun näher kennen oder nicht, ob wir uns sympathisch finden oder nicht. Durch Jesus sind wir verbunden, weil sein Friede unsere Herzen erfüllen kann. Und das wünsche ich uns, dass davon was zu spüren ist. Wir singen jetzt nochmal ein Lied zum Abendmahl 587. Ich bin das Brot, lade euch ein. Wir dürfen bei Gott die Menschen sein, die wir sind und müssen uns nicht verstellen. Wie gut ist das? Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben zum Gebet. Herr unser Gott, wie gut ist das, dass wir bei dir ehrlich werden können. Wir müssen nichts verschweigen und nichts unter den Teppich kehren. Wir müssen uns nicht besser machen, als wir sind. Wir müssen uns auch nicht selber verdammen und schlecht machen, sondern wir sind so, wie wir sind, und wir sind eingehüllt von deiner Liebe. Wie gut ist es, dass wir bei dir unsere Schuld loswerden können. Du weißt um all diese Dinge, die uns vielleicht leid tun, und wir können sie nicht mehr ungeschehen machen. Und vielleicht tragen wir manches schon lange mit uns herum, das schlechte Gewissen. Vielleicht sind es Dinge, an die wir gar nicht mehr denken, und manchmal kommt es wieder hoch und wir schämen uns für uns selber. All das dürfen wir in deine Hände legen, weil du, Herr Jesus, alles am Kreuz getragen hast. Herr, wir bekennen, dass wir schuldig geworden sind in Gedanken, Worten und Werken. Wir haben deine Gebote missachtet und an deiner Liebe gezweifelt. Wir haben es fehlen lassen an der Liebe zu dir und zu unserem Nächsten. Wir haben manchmal drauf losgeredet und nicht drüber nachgedacht. Wir haben manchmal geschwiegen, wo wir eigentlich ein gutes Wort hätten sagen sollen. Und jetzt kommen wir zu dir mit allem. Und wir bitten dich, vergib du uns, erbarm dich über unser Leben und heil du unser Herz. In der Stille sagen wir dir, wo wir dich um Vergebung bitten möchten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, vergib uns und erbarm dich über uns. Ist dies auch eure Bitte, euer Bekenntnis, so lasst uns gemeinsam sprechen. Herr, erbarm dich über uns. Herr, erbarm dich über uns. Und wir legen diese Bitte um Gottes Erbarmen hinein in den Liedruf Christe, du Lamm Gottes, 190,2 im Gesangbuch. Im ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns von aller Sünde reinigt und alle Schuld vergibt. Und darum, wer Jesus vertraut, der kann sicher sein, dass Gott uns die Last des Lebens abnimmt. Euch geschehe, wie ihr glaubt. Kraft des Befehls, den unser Herr Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat, verkündige ich euch die Vergebung eurer Schuld. Wenn ihr Jesus vertraut, braucht euch das nicht mehr zu belasten, was war. Ihr braucht keine Angst zu haben vor dem, was kommt, weil Jesus Christus der Herr mitgeht. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, wenn wir jetzt als deine Gäste an deinen Tisch treten, dann kehr du bei uns mit deinem Frieden ein und sprich nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund. Amen. Wir machen es bei den Kirchen so, dass zuerst ein Kirchengemeinderat mit Einzelkirchen und Saft im Kreis umhergehen wird. Und wenn Sie keinen Einzelkelch wollen, geben Sie einfach ein Zeichen. Ich stehe dann dahinter mit dem Gemeinschaftskelch und Wein. Wir beginnen auf der Kanzelseite in Gruppen ca. 15 Personen. Und nun kommt, es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich unser Gott ist.
sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr dein Erbarmen. Geht hin in seinen Frieden. Thank you. lass dir nicht trauern und entsetze dich nicht, denn ich, der Herr, bin mit dir in allem, was du tun wirst. Geht ihn in seinen Worten. Thank you. So spricht Gott, der Herr, ich will dich mit meinen Augen leiten und dir den Weg zeigen, wohin du gehen sollst. Geh hin in seinen Frieden.
Ich lade Sie ein, dass wir miteinander beten und Gott loben. Ich bitte Sie, dass Sie dazu sich erheben. Und ich lade Sie ein, wenn Sie können und mögen, einzustimmen in die Worte des 103. Psalms. Und wenn die Worte Ihnen nicht vertraut sind, sprechen Sie es einfach im Herzen mit.